Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in die Runde.
Einen wunderschönen guten Tag.
Heute mit einem besonderen Gast. Hier neben uns sitzt Frank Balzuweit von der Firma Technix. Herzlich willkommen, Frank.
Vielen Dank, ich fühle mich geehrt. Und was soll ich sagen? Ich glaube, die Freude, bei Hi-Fi Schmitz zu sein, ist ganz auf meiner Seite.
Danke, danke schön.
Das klingt doch mal gut nach einer guten Einleitung hier.
Ja, auf jeden Fall. Frank, wir kennen uns schon, da warst du noch nicht bei Technix, da warst du bei Bowers & Wilkins.
So sieht's aus.
Und dann gab es den Schritt zur Panasonic-Tochter. Wann ist das denn passiert?
2014, in der Tat.
Okay.
Der Start hätte eigentlich besser nicht sein können. Das war nämlich zu einem Zeitpunkt, wo Technik sich entschlossen hat, nach, lass uns sagen, vierjähriger Absenz vom Markt wieder zurückzukehren. Und zwar zu keinem geringeren Datum als die IFA 2014.
Genau. Krass. Da waren wir gewesen, ne? Soweit ich das mich noch dran erinnern kann, sind wir nämlich da nach München gefahren. Oder war es 15?
Er sagt IFA.
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 Dann war es 15 auf der High-End.
15 auf der High-End, ja. Genau. Erstmal hatten wir die IFA 2014.
Ja.
Und Technix hat da ganz schön die Trommel gerührt. Wie gesagt, Technix war 4 Jahre weg gewesen vom Markt. Der letzte 1200, 1210 Mark II wurde verkauft, etwa 2010. Dann gab es eine kleine strategische Pause aus verschiedenen Gründen. Technix hat sich aber Gott sei Dank dann wieder besonnen, wieder zurückzukehren, weil sich einige Rahmenbedingungen damals geändert haben.
Ne? Ja, ja.
Die Rückkehr von Technix 2014, und das hat, glaube ich, alle ziemlich überrascht, war nicht mal mit Plattenspielern. Es wurden 2 Serien vorgestellt, die C700, die R1, die vollkommen digitaler Natur waren.
Ja.
Und was noch passiert ist, Technix hat mittlerweile seinen Slogan auch geändert. Früher gab es ja den alten Schriftzug Technix mit dem Register-Trademark-Zeichen.
Ja.
Dann hat man sich aber entschlossen, ab 2014 den Beinamen Rediscover Music einzusetzen. Mhm. Das hat auch bestimmte Hintergründe, wenn man sich anguckt, was in den Jahren unterdessen passiert ist. Wenn man sich heute die Landschaft aller Quellen, die in so eine HiFi-Komponente reingehen, anguckt, da wird man feststellen, da sind 20, 25 Quellen, die sind rein digitaler Natur. Und ich habe noch 2, 3 Quellen, die analoger Natur sind. Das eine ist die Schallplatte. Um die geht's heute natürlich auch ein bisschen. Ja.
Hoffentlich,
Dann gibt's ein bisschen analoges Radio, was nach wie vor noch aktuell ist.
Ja,
und dann gibt's so ein paar Exoten wie die Rückkehr der Kompaktkassette oder Reel-to-Reel. Ganz spannendes Thema. Ja. Das waren die Rahmenbedingungen. Und wir erinnern uns zurück, das ist heute bei den Streaming-Diensten jetzt nicht mehr so ganz populär. Aber es gab so um das Jahr 2014 herum noch sehr viele Anbieter von digitalen Download-Plattformen, highresolutionaudio.com, OnQ Music, sogar Technix hatte mal so eine eigene Plattform, Technix Tracks.
Kann ich mich dran erinnern, genau,
am Anfang. Ne? Spannende Sache. Und dann kamen die Streaming-Dienste und die haben diesen Download-Portal natürlich irgendwas Wasser abgegraben, ne? Weil die Verfügbarkeit einfach auch ein wesentliches Thema ist. Ne?
Ja, klar.
Ja, schön. Und was ist deine Aufgabe jetzt bei Technix? In welcher Funktion sitzt du da oder stehst oder
arbeitest? Meine offizielle Bezeichnung, die heißt European Senior Product Manager Technix. Da kann man sich jetzt viel drunter vorstellen, vielleicht aber auch nicht.
Ja.
Mein Aufgabenbereich, der ist extrem weit gespannt. Der geht von, dass ich drüber gucke, über die Distribution neue Händler autorisiere. Mhm. Ja. Wir haben einen Kriterienkatalog, nach dem wir unsere Fachhändler aussuchen, und zwar europaweit. Ja. Wir haben unterschiedliche Klassifizierungen von Händlern. Mhm. Die Kriterien müssen natürlich erstmal alle angeguckt werden. Ja, das ist, wir wollen damit natürlich auch eine gewisse Qualität der Beratung des Kunden natürlich auch sicherstellen.
Mhm.
Ja. Welche Händler kommen an Bord? Ja. Aber wie gesagt, der Aufgabenbereich ist wahnsinnig vielfältig. Ich bin mit in die Produktentwicklung mit integriert, insofern, dass ich auch Teil der Produktplanung bin. Wir sitzen mit unseren japanischen Kollegen mehrfach im Jahr zusammen grübeln natürlich auch, wie sehen künftige Geräteentwicklungen aus, was braucht der Markt, was wollen wir, in welche Stoßrichtung wollen wir gehen und welche Produkte entwickeln wir auch gewissermaßen strategisch. Ja. Dann möchte ich es nicht unerwähnt lassen, bin ich Mitglied des Sound-Committees. Wir gönnen uns sowas wie ein Sound-Committee. Da sind dabei unter anderem natürlich Frau Ogawa, unsere Direktorin. Da sind dabei die Ingenieure aus Japan, vorrangig der emeritierte Chief Engineer Herr Itani, der sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat, der den Stab mittlerweile an seinen Nachfolger, den Herrn Okuda, übergeben hat. Aber zu diesen Klangsitzungen, die dreimal im Jahr stattfinden, und zu denen wir, das bedeutet mein Kollege aus England und meine Wenigkeit, dann nach Japan fliegen, die haben es dann in sich. Also wir schließen uns dann tatsächlich eine Woche lang ein, im stillen Kämmerchen, lauschen den Geräten, den Geräten und dann wird feingetuned. Dann sind die Ingenieure mit einer Passion beim Werk. Das ist schlicht und einfach. Also das sind die Sachen, die extrem kreativ sind. Und das ist
voll spannend.
Das sind Dinge, die leisten sich, glaube ich, auch nicht alle Fernosthersteller. Ja. Wir wollen aber einfach sicherstellen, die Marke Technics ist ja unter einer ziemlich starken Prämisse zurückgekommen. A, wollen wir natürlich allen beweisen, wir schaffen es. Das hat uns so mancher Mitbewerber nicht so zugetraut. Ja. Ich glaube, wir haben in ein paar Jahren ein paar Sachen richtig gemacht. Aber wichtig, und das ist auch, was vielleicht nicht immer so rüberkommt, Technics hat einen immens starken emotionalen Wert. Technics hat einen wahnsinnigen emotionalen Charakter. Und die emotionalsten Momente, die sind, wenn man den Ingenieuren bei der Entwicklung zuschaut. Mhm. Und vor allen Dingen auch der Dialog mit uns, der denen unfassbar wichtig ist. Mhm. Das heißt, wie denken wir über die klanglichen Richtungen. Wir machen das sehr, sehr fundiert und sehr, sehr konzentriert. Wir haben sogenannte Radar-Charts. Wir haben entsprechende Kriterien, nach denen wir bestimmte Testmusikstücke anhören und immer wieder querhören. Und dann wird einfach getuned, dann wird gelötet, dann wird fein gearbeitet, bis die Sache so sitzt, wie es einfach, wie wir sagen, jawohl, das ist das Ergebnis, was wir erreichen wollen. Und das ist ein Prozess, der macht unheimlich Spaß.
Und dadurch entstehen Klänge für den europäischen Markt dann auch, sagtest du eingangs mal?
Ja, es gibt im HiFi-Bereich so gewisse Klischees. Also es gibt das Klischee vom US-amerikanischen Sound,
das
ein bisschen dick und big fat beschrieben wird. Es gibt auch das Klischee, ich nenne es jetzt einfach mal Klischee, vom japanischen Sound, der eher so in Richtung Präzision und Kühle geht. Was wir wollen, ist einfach, wir wollen Grenzen sprengen und deswegen machen wir auch, leisten wir es uns, dass wir als Europäer mehrfach im Jahr eben diesen Sitzungen beiwohnen, weil das ist denen ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Geschmack, wir demonstrieren den europäischen Geschmack, wir repräsentieren den. Das ist unseren japanischen Kollegen wahnsinnig wichtig, unsere Meinung dazu zu hören und natürlich, wenn man Jahrzehnte im HiFi-Bereich tätig ist, dann hat man jede Menge Musik gehört. Man weiß, wie ein Instrument klingt und man weiß letzten Endes auch, wie eine HiFi-Komponente klingen muss. Und letzten Endes, Musik soll Emotionen transportieren. Nichts anderes verlangen wir von den Produkten, die wir letzten Endes verkaufen. Und
das hatten wir letztens noch das Thema gehabt, ne? Das haben wir uns einfach mal ausgetauscht. Es wird einfach zu wenig gehört bei uns in der Branche. Also sowohl auf Industrie als auch auf Händlerseite. Leider. Es wird zu wenig gehört. Dass man sich hinsetzt und konzentriert einfach mal Produkte untereinander vergleicht, miteinander vergleicht und sagt, okay, wie soll denn das Sounding hinterher werden, wenn ich so eine Kette aufbaue? Ja, angefangen von der Quelle über Verkabelung bis zur Elektronik und Lautsprecher. Ja, was möchte ich denn für ein Ergebnis haben? Und das ist teilweise in dieser schnellen, umtriebigen Zeit so ein bisschen,
was aber ja der Handel macht. Sitzt du ja als Händler immer da und hörst Musik.
Und versuchen es zumindest, das dann auch wirklich in der Gänze zu umfassen, alle Produkte. Deswegen finde ich das umso spannender, dass ihr da von der Industrieseite tatsächlich so als Happening veranstaltet, dass ihr euch hinsetzt und ihr fliegt aus der Welt zusammen und habt dann eine Woche, wo ihr dann wirklich die Türen zuschließt und sagt, jetzt bin ich fokussiert bei der Sache und höre Musik.
Also Fakt ist ja, ich meine, wir können uns ja im Prinzip die Hände reichen, wenn man auf europäischer Ebene arbeitet für einen Hersteller, dann sind da natürlich jede Menge administrative Dinge, die man am Tag erledigen muss.
Klar.
Wenn Musik hören, dann findet das meistens im privaten Bereich statt. Ja. Der tägliche Arbeitsablauf lässt sowas meistens nicht zu, weil andere Themen und Arbeitsbereiche wichtiger sind. Aber ja, es ist halt eben umso wichtiger, dass gehört wird. Und ich denke, für eine Marke wie Technics, die ja auch, ich meine, 1965 gegründet, hier kommt ja auch ein gewisser historischer Wert zusammen, ja, dass eine Marke, die einen dermaßen starken Ruf auch repräsentiert, dass die Musikqualität, das, was der Kunde letzten Endes bekommt am Ende, dass das das absolute Ziel Nummer eins sein muss, das steht außer Frage. Ja.
Jetzt sagtest du 2010, der letzte Direct Drive von Technics, und da, ich meine, wenn du hier sitzt, wir müssen über Schallplattenspieler unter anderem halt sprechen. Das ist ja sowas von spannend.
Ja, also man kommt nicht umhin, wenn man über Technik spricht, dass man über Schallplattenspieler spricht. Jetzt kommt der Oberlehrer Frank. Technics, ich sag's bereits, 1965 gegründet. Was schätzt ihr, was das erste Technics-Produkt war?
Dann kein Plattenspieler. Wenn er so fragt, kein Plattenspieler. Ein Rasierer.
Ich weiß es, ich habe es eben gegoogelt. Es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht mit etwas punkten. Ich kann es jetzt nicht sagen.
Ach so, wieso?
Das erste Technics-Produkt war weder ein Plattenspieler noch ein Verstärker. Das war ein kleiner Lautsprecher, ein kleiner Zwei-Wege-Lautsprecher. 1965 war natürlich eine starke Zeit für das Hi-Fi. Ja. Ja. Da sind die, viele Hi-Fi-Firmen sind da erst gegründet worden. Ja. So im Weltmarkt, wer war damals präsent? Fischer war präsent, JBL natürlich. Mhm. Ja. Sony müsste es schon gegeben haben. Ja. Das waren gerade so die Anfänge, aber natürlich auch im klassischen europäischen Hi-Fi-Bereich. Saba, Nordmende, Telefunken und so weiter. Das waren die klangstarken Marken, Grundig natürlich. Ja. Technics, damals erst gegründet worden, und auch witzig der Name Technics. Ne? Wenn du eine neue Marke gründest, ne, das ist jetzt auch, bei japanischen Konzernen ist die Markenfindung nicht so ganz einfach. Ja. Es gibt diese Anekdote da, die Ingenieure einfach in ein Wörterbuch geguckt haben und auf Technik irgendwie gestoßen sind, wo sie gleich gesagt haben, das ist unsere Marke. Ja. Ja, 65, spannend, das sind Dekaden, wo wahnsinnig viel passiert ist, wenn man durchs Technics-Programm guckt. Ich nutze das gerne bei meinen Schulungen. Ach so, genau, wichtig, Schulungen, auch ein ganz wichtiger Bereich, in dem ich tätig bin. Ja. Wenn man durch die Dekaden guckt, man findet wahnsinnig viele Produkte von Technics. Das sind hunderte und hunderte und hunderte Produkte, die entwickelt wurden. Es gab Verstärker in den Anfangszeiten, noch Mischprodukte aus Röhren und Transistoren, dann später reine Transistorverstärker. Unglaublich viele Lautsprecher, die zum Teil legendären Status haben, SST1 und so weiter. Ja. Sagenhafte Konstruktionen. Wahnsinnig viele Tuner, Kassettendecks, natürlich CD-Spieler, ganz wichtig. Technics auch in einem Konsortium dabei, das damals den Redbook-Standard definiert hat. Mhm. Ja. Ganz wichtig. Und dann natürlich auch später, als die Marke auch so in den Videobereich überging, natürlich auch DVD-Audio, ganz wichtig.
Ja, ja,
auch Technics, einer der Gründer des DVD-Audio-Konsortiums, das ja damals ein Nebenstandard zu Blu-ray war, nicht Blu-ray, zu SACD. Ganz wichtig. Letzterer hat überlebt, DVD-Audio hat nicht überlebt. Ganz spannend. Also Technics ist auf allen Bereichen wichtig, aber natürlich kommt man nicht umhin, wenn man über Technics spricht, über Plattenspieler zu sprechen. Und wenn man über Technics-Plattenspieler spricht, dann ist es natürlich, synonymisch für den Begriff Technics ist natürlich der Direktantrieb.
Ja. Also es ist ja immer noch so schön, wie viele Leute wirklich hier reinkommen und halt einfach bezogen auf Technics einfach direkt sagen, also sie suchen einen Technics-Plattenspieler so, und dann kommen die rein, und ist es halt auch eine Aussage der Marke, dass die Dinger immer noch so aussehen. Also du erkennst einen Technics-Plattenspieler von damals und heute.
Sofort.
Und ist manchmal gar nicht so einfach, den Leuten zu erklären, dass es da mittlerweile doch große Tonsprünge gibt, ne? Weil die sind ja genauso aus.
Heißt ja auch noch so.
Heißt ja genauso, 15 und so. Genau, aber einfach, dass es so ein großes Portfolio jetzt gibt. Jetzt erstmal rein diese Hi-Fi-Schablonspieler. Fangen wir ja im Prinzip an beim 1500er. Mhm. Und gehen über den 1210er, 1210G und dann eben bis hoch zum 1000er, den wir ja bald hier haben werden. Den 1000er übrigens, ne? Nochmal. Kein Spaß. Genau. Alle vereint dieses Direct-Drive-Prinzip. Wieso?
Erzähl uns doch mal so ein bisschen die Unterschiede. Eine kleine Randanekdote noch zum 1210er. Ihr steht noch im Guinness-Buch der Rekorde mit dem Produkt, was am längsten fast unverändert gebaut wurde mit 38 Jahren. Bis er dann, glaube ich...
Ja, 40 Jahre 40 tatsächlich. Also der krass, 12...
Wahnsinn, ne?
Der 1200 in der MK1-Version wurde aus der Taufe gehoben 1972. Der erste Direktantriebsplattenspieler der Welt war der SP10. Mhm. Da gibt es auch unfassbare Anekdoten, wie das überhaupt entstanden ist. Also man sagt, dass ein Kunde Spezialansprüche hatte, der musste tatsächlich diesen Plattenspieler bei sehr niedrigen Temperaturen betreiben.
Okay.
Das kannst du nicht über einen Riemenantrieb machen, weil der Gummi sofort spröde wird.
Ja,
also musste ein anderes Prinzip her. Mhm. Und man geht zurück 1970, das ist... über 5 Dekaden her. Ja. Es musste etwas neu entwickelt werden. Und das kann man sich vorstellen. Ich meine, wenn man sich den Weltmarkt anguckt, die meisten Plattenspieler werden riebengetrieben. Ich wage zu behaupten, nicht aus audiophilen Gründen, sondern schlicht aus Gründen der Ökonomie und der Verfügbarkeit. Es ist einfach, einen DC-Synchronmotor irgendwo aufzutreiben, die es in vielen verschiedenen Kategorien einfach gibt auf dem Weltmarkt. Direktantrieb zu entwickeln, das braucht Zeit und vor allen Dingen auch Engineering Power und jede Menge Finanzen. Ne? Und ein kleinerer Hersteller könnte sowas gar nicht. Also bot sich natürlich klar, die Mutter Panasonic, die als starker Rücken dahinter setzt, hatte keine Probleme damit, da natürlich auch entsprechend zu stützen. Und ja, so entstand der erste Direktantrieb. Und die Forderung war einfach über einen fest mit einer Spindel verbundenen Plattenteller, den Plattenteller direkt anzutreiben, anstatt ihn zu übersetzen von einer schnell drehenden Spindel eines Synchronmotors eben auf den Plattenteller. Ja,
okay.
Und mittlerweile, ich glaube, das Timing für die heutige Sitzung ist einfach wahnsinnig gut, weil wenn wir uns die Historie des Motors angucken, am Anfang noch sehr basisch mit einer Sinuswellenerzeugung über einen ganz einfachen RF-Oszillator. Später in den 70er Jahren, es muss um 1975 gewesen sein, kam dann ein Kontrollmechanismus über eine sogenannte PLL, also eine phasengeschlossene Regelschleife, die über einen Quarz angetrieben wird, wo schon erste Anzeichen von einer aktiven Regelung quasi da waren, weil man hat die Ist-Drehzahl des Plattenspielers mit der Soll-Drehzahl verglichen und hat dann eine Stellgröße gebildet. Und wenn es irgendwo Abweichungen gibt, dann kann die PLL das sehr schnell eindämmen. Geht übrigens auch nur richtig gut mit dem Direktantrieb, weil ein Riemenantrieb sehr, sehr viel träger ist und die Regelung gar nicht hinbekommt. Ja, und dann kam natürlich das grandiose Jahr 1978, als der MK2 aus der Taufe gehoben wurde. Der hat dann natürlich etwas... Ja, der hat Geschichte geschrieben. Der hat Geschichte geschrieben, weil eins ist auch ganz wichtig zu sagen, der Direktantrieb wurde nicht entwickelt für DJ-Anwendungen. Der Direktantrieb wurde zuerst mal aus Gründen der Wiedergabequalität entwickelt.
Mhm. Okay.
Dass sich aber der Plattenspieler, dass der MK2 letzten Endes als Standard für DJ wurde, das ist mehr oder weniger seinem Arbeitsprinzip zu verdanken. Weil was passiert ist, das hat mit dem SP10 begonnen, die Toningenieure und die Leute, die in den Studios mit den Plattenspielern gearbeitet haben, die haben festgestellt, boah, wie cool ist das denn? Kein Riemenwechsel mehr. Ich drücke auf den Startknopf, der Plattenteller ist innerhalb einer Drittelumdrehung auf Solldrehzahl.
Ja.
Das war natürlich neue Welten. Das war wie Captain Future. Was natürlich dann noch viel krasser war, on top noch zusätzlich zu der Charakteristik, dass so ein Plattenspieler im Studio extrem gut einsetzbar ist, haben die Disc-Jockeys in den Clubs gemerkt, das ist ja Wahnsinn. Und aus der Robustheit heraus dieses Plattenspielers und aus seiner schnellen Reaktion heraus ist was entstanden, was niemand vorausgesagt hat, nämlich eine ganz eigene Musikrichtung. Hip-Hop, Scratchen und die DJ-Kultur wäre ohne den MK2 nicht möglich gewesen.
Voll verrückt, ne?
Ja. Ja.
Aber das ist ja auch genau der Grund, warum es so ein Kultobjekt ist und warum noch so viele, also immer noch nach Technics fragen und das Design darin erkennen. Weil da ist ja jetzt erstmal vom Design her viel auch aus dieser Gegebenheit heraus entstanden. Ne? Dann also der Pitch zum Beispiel, dass er so, dass er so präsent vorne ist. Klar, so ein Technics ist direkt auf Tempo, das ist natürlich super. Oder dass du hier beim 1210er Modell, diese Beleuchtung finde ich so cool, ne? Dass du, wenn du abends so eine leichte Beleuchtung über die Rillen hast, dass du weißt, wo du auflegst und so, da ist ja schon, das ist schon cool.
Ja, das versprüht so eine gewisse, das hat einen Flair, ne? Das
ist, Klassiker irgendwie.
Aber auch wirklich klassisch als Arbeitswerkzeug zu sehen, ne? Also wenn die DJs, guck mal, wie viel Servicefälle wir im Schallplattenspielerbereich, alte Remitten und sonst irgendwas, Speicherfunde überholen, überarbeiten. Wann findest du mal einen Technik dabei?
Ja,
ganz selten, läuft, weil dieser Direktantrieb, der ist ja unverwüstlich.
Der ist auch wartungsfrei. Der ist völlig wartungsfrei. Ja. Das fängt beim selbstschmierenden Lager an, dass du halt eben nicht ölen musst oder so. Ja,
genau.
Das ist, das Design jetzt mal genommen, ja, ich denke, es ist auch wichtig zu sprechen über die Tatsache, dass sich natürlich beim Antriebsmotor extrem viel entwickelt hat, ne?
Ja.
Und wir wären 2016 mit dem 1200 GAE nicht zurückgekommen, wenn es nicht eine Motivation gegeben hätte, etwas besser zu machen. Und da müssen wir wieder über die Historie Direktantrieb sprechen. Ein großer Kasus Knaxus beim Direktantrieb, und das eben war einer der Vorwürfe aus dem analogen Lager. Das war weder die Zuverlässigkeit noch die Rotationsstabilität. Eines hat dem Direktantrieb immer so ein bisschen in die Suppe gespuckt, und es war das sogenannte Rastmoment, Cogging. Ne? Mhm. Die früheren Motoren bei den Direktantriebsplattenspielern, und das machen die meisten Hersteller heute außer Technics immer noch, nutzen Eisenkerne in den Motorwicklungen.
Okay. Ja?
Die Eisenkerne macht man um zur Stärkung des Magnetfeldes, das heißt, die Antriebskraft wird größer. Mhm. Ja. Das Problem ist aber, wenn der magnetische Pol von Süd nach Nord wechselt, habe ich jedes Mal eine kurze Pause. Das heißt, um diesen Übergang zu überwinden, das merkt man auch, wenn man so einen Plattenspieler mal ohne Plattenteller betreibt, der rastet dann ein. Also es ist keine smoothe Rotationsbewegung, ist so ein tak, 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 tak. Und das ist das, was die Engländer Cogging nennen von Zahnrad. Ja? Also da rastet etwas ein, ja? Was man natürlich nicht will. Wir wollen ja eine weiche Rotation, die vollkommen harmonisch ist. Und so haben sich die Technics-Ingenieure dann 2016 entschlossen, einen vollkommen neuen Motor zu entwickeln. Mhm. Ja? Wir haben Motorwicklungen, die komplett ohne Eisenkern auskommen. Mhm. Kann man natürlich sagen, okay, die Antriebskraft ist dann nicht so stark. Das haben wir aber smart gelöst, indem wir einen sogenannten Doppelrotor entwickelt haben.
Ja.
Wir haben einen Rotor oberhalb, wir haben einen Rotor unterhalb.
Okay.
Das heißt, die Antriebskraft ist am Ende des Tages wieder, als würde ich Eisenkerne reinsetzen.
Ja.
Nur aber nicht mit dem Pferdefuß, dass ich jetzt, dass ich keinen Cogging mehr beseitigen muss. Ich habe eine absolut smooth Rotation. Und wenn ich bei so einem 1210 gehe, wenn ich den Plattenteller abnehme und drücke auf Start, dann wird sich dieser Motor sehr smooth und gleichmäßig bewegen. Mhm. Das ist der große Vorteil. Ganz, ganz immens wichtig. Das hat nämlich auf die musikalische Qualität einen Einfluss.
Ja, klar.
Das ist immens wichtig, und da ist einer der größten Unterschiede zu den alten Modellen. Also selbst wenn wir heute uns das Design angucken, was doch sehr stark an den Ur-MK2 von 78 erinnern, es ist keine Schraube bei der modernen Generation wie die andere geblieben. Es
okay,
ist komplett alles überarbeitet.
Wahnsinn. Findet man diese Sachen auch schon in dem 1500er? Oder erzähl uns doch mal ein bisschen so, wie die Aufgliederung der einzelnen Produktebenen dann bei euch aussieht.
Ja, wie gesagt, wir steigen ein mit dem 1500er. Das ist ein rein HiFi-orientiertes Laufwerk. Das sieht man auch. Da ist kein DJ. Ich nenne es jetzt mal Schnickschnack. Ja. Mhm. Ich habe einen Plattenteller ohne Stroboskopmarkierung. Ich habe keinen Pitchfader. Ich habe einfach ein sehr straightes, plaines Laufwerk. Drei Farbvarianten übrigens, Silber, Schwarz und seit weiß. Mai auch in schniekem Weiß.
Haben wir schon berichtet.
Ja, aber das ist Technics in a nutshell. Da ist im Prinzip alles dabei, was Technics auszeichnet. Ja. Ein Motor, der ein bisschen abgespeckt ist, hat keinen Doppelrotor, der hat einen Single-Rotor, hat einen Single-Stator. Ich schaffe aber die Antriebskraft gleichzuhalten, indem ich die Toleranzen des Luftspaltes so ein bisschen drücke. Das heißt, ich bringe den Magneten näher an die Motorwicklungen und habe im Prinzip eine Antriebskraft, als würde ich einen Eisenkern im Motor haben. Mhm. Ja, das nur halt eben nicht mit dem Nachteil, dass ich dann das Cogging noch verdauen muss. Also der ist auch komplett smoothe Rotation. Sehr, sehr, sehr geringe Gleichlaufschwankungen. Wir haben einen Aluminium-Tonarm, der S-geformt ist, so wie üblich bei Technics. Wir haben herausragende Lager. Kriterium bei den Tonarmen ist immer die sogenannte Initial Motion Sensitivity. Ja. Das wäre auf Deutsch sowas wie Losbrechmoment. Das heißt, je kleiner dieses Losbrechmoment, desto größer das Indiz für eine sehr, sehr saubere Abtastung der Platte. Also wenn die Lagerreibung extrem gering ist, habe ich beste Voraussetzungen für ein sauberes Abtasten der Information einfach in der Vinylhülle. Dann vernünftige, ich sag mal, Absorberfüße, die Vibrationen fernhalten. Ein grundsolides Chassis, das aus Aluminium besteht. Unten eine Schale, die noch quasi bedämpfend wirkt. Fertig ist die Laube. Das ist die Basis beim Technics. Ne? Und dann gehen wir ein Stück weiter.
Und das heißt, also dieses Sandwich zieht sich ja ein bisschen durch. Ne? Also das ist ja beim Lautsprecher aber auch oft genommen. Ne? Wenn du zwei verschieden schwingende Materialien hast in so einem Chassis, dann hast du einfach in den Übergängen quasi eine Eliminierung dieser Schwingung. Ne?
Genau,
dann gehst du beim 1210er da ein bisschen stabiler weiter.
Genau, also die nächste Ausbaustufe wäre dann der GR, 1200, 1210 GR. Da haben wir auch ein zweilagiges Chassis aus Aluminiumdruckguss. Wir haben aber im Gegensatz zum 1500er, wo die Unterschale aus sogenanntem ABS-Kunststoff besteht, haben wir dort sogenanntes Bulk Molding Compound, BMC. Das ist ein Harzverbundwerkstoff. Der ist ziemlich gut, wenn es darum geht, sehr formstabile Sachen zu gießen. Wird also im Gussverfahren hergestellt, ist somit sehr, sehr, sehr stabil und verbindet sich halt auch sehr gut mit dem Aluminiumchassis. Das muss alles sehr passgenau sein. Und wie der Peter sagt, wenn man zwei Schichten unterschiedlicher Resonanzen zusammenbringt, dann wirkt das natürlich resonanzhemmend. Dazu kommt ein Plattenteller, der in sich auch nochmal zwei Schichten hat, der gummibedämpft ist. Auch das ist halt eben eine Maßnahme, wie ich Resonanzen wegkriege. Und ich glaube, bei der Plattenwiedergabe ist das A und O, dass ich eben das Thema Resonanzen so weit wie möglich unterdrücke.
Ja, beim G ist es dann so, dass wir auch einen anderen Motor haben. Ist es der 1210 auch schon oder fängt das dann beim G quasi an, beim 1210G?
Also beim GR haben wir noch den Motor, wie er beim 1500 verwendet wird, Single Rotor, Single Stator. Beim G wird es dann schon richtig high-endig. Da haben wir, wie gesagt, einen Motor, der auch eisenkernlos ist, aber ein Doppelrotor hat, einen oberhalb, einen unterhalb. Das heißt, die Antriebskraft ist schon mal richtig kräftig.
Ja.
Jetzt mag man denken, okay, aber Antriebskraft, wenn das alles schwerer wird, wir haben natürlich beim G-Modell auch einen Plattenteller anzutreiben, der ein höheres Trägheitsmoment hat, der eine höhere Massenträgheit hat. Der besteht sogar aus drei Schichten. Und der Unterschied ist ziemlich eklatant. Also wenn ich beim GR-Modell den Plattenteller wegnehme und hier einen Klopftest mache, dann klingt der noch so ganz leicht nach. Beim G-Modell ist komplett aufgehoben. Da habe ich drei Schichten. Ich habe Aluminiumdruckguss, ich habe die Messingplatte oben drauf, die 2 mm starke und unten noch die Gummibedämpfung. Das ist tot. Das ist quasi tot, akustisch tot. Das ist eine ganz andere Qualitätsstufe.
Super spannender Schallplattenspieler. Also
toll,
wir haben die Tage noch einen, installiert, der ja auch hier vorne steht, mit einem Talisman von Clear Audio als MC-System noch vorne dran. Wahnsinn. Und wir haben den gespielt mit dem R1000 von euch, also dem Technics R1000. In der Vorführung hatte der Thomas die Tage.
Genau.
Und ich fand das so cool, ich habe mir das angehört, weil der war so begeistert. Ne? Er hatte den 1500er, meine ich, zuerst gehört. Und dann dazwischen kam noch ein Clear Audio, ein kleines System, so ein Konzept. Und dann eben quasi in der Vorführung jetzt, der hochwertigste war dann hier der G.
Exakt. Ja, genau.
Und mit dem Einmessverfahren, was ihr für diesen R1000 Verstärker habt, da müssen wir gleich mal drauf eingehen, das der Wahnsinn, wenn du das einschaltest, da ist ja so eine Testschallplatte dabei, um die Systeme quasi anzupassen, Impedanzmessungen und so. Und das macht eine Räumlichkeit, das ist Wahnsinn. Also ganz, ganz spannend.
Also das G-Modell ist tatsächlich ein Plattenspieler, der schon ganz klar und deutlich in den High-End-Bereich rein ragt.
Ja.
Und das ist auch wichtig, das herauszukehren. Ich meine, für alle traditionellen, für diejenigen, die Technics in den letzten Dekaden verfolgt haben, natürlich ist der Look so ein bisschen, und das war natürlich auch ein großes Diskussionsthema, als wir 2016 den Plattenspieler wiedergebracht haben, wie soll der aussehen? Und natürlich konnten wir gar nicht anders, als eben den Look eines klassischen DJ-Plattenspielers zu geben, wie das in den 70ern üblich war. Dass das aber ein extrem optimiertes HiFi-Laufwerk ist, müssen wir einfach auch erwähnen. Er ist von der akustischen Qualität immens gut.
Ja,
Die Ruhe, die er ausstrahlt. Ne? Das haben wir ja dann als Rainer Pohl mit dem Vinylbus hier vor der Tür stand und Rainer Pohl das aufgebaut hat. Da haben wir das erste Mal tatsächlich mal live auch hier in unseren Räumlichkeiten den großen 1000er-Dreher gehört. Und man sieht ihn da, er steht da und denkt man, okay, sieht schick aus, aber er ist jetzt nicht so imposant wie vielleicht ein Massedreher von anderen Herstellern. als man ihn dann versucht hat anzuheben, hat gedacht, okay, da ist aber richtig Material verbaut. Ne? So, und dann kam der erste Ton.
Ja.
Und das war, wow, okay, da ist ja wirklich so viel Ruhe da drin, so viel Selbstverständlichkeit in diesem Klangbild. Genau. Ne?
So ein Schlag irgendwie.
Genau. Das war dann auch irgendwo so der Punkt, wo wir gesagt haben, also der hat nicht umsonst so gute Kritiken bekommen. Wir müssen uns damit mal näher auseinandersetzen. Und das ist ja dann, ich sag mal, die sinnvolle, logische Weiterentwicklung vom G-Modell dann hinterher zu dem Tausender. Ne?
Ja, also der SL-1000, der ist in jeder Beziehung der Gipfel dessen, was ich so versucht habe, in den letzten Minuten so ein bisschen herauszukehren in Sachen Technologie beim Direktantrieb. Das fängt beim Motor an. Also wir haben hier ja, im positiven Sinne, wir haben einen absoluten Overkill von einem Motor. Der Motor an sich ist kilo schwer. Ja. Ja. Der Motor geht nochmal über das hinaus, was der G kann. Ich habe hier zwei Statoren, die um 60 Grad ineinander verschränkt sind, dass sich die Magnetfelder ausgleichen. Und ich habe auch einen Rotor oberhalb, einen Rotor unterhalb. Ist halt, ich habe Double Stator, Double Rotor. Der Motor hat eine immense Anzugskraft.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Die braucht er auch. Der Plattenteller allein wiegt um die 8 Kilo. Niemals fallen lassen. Also das gibt einen chirurgischen Komplettausfall, ja, für mehrere Monate wahrscheinlich. Massenträgheit plus diese immense Antriebskraft des Motors in Verbindung mit dieser optimierten Erzeugung des Motorsteuersignals. Es ist ein eigenes Netzteil da, ja, wo auf dem im Kriterium auch Rauschminderung extrem Wert gelegt wird. Das Netzteil für den SL-1000 ist Wahnsinn. Also Fremdspannungsabstand und die Rauschwerte, die sind traumhaft. Mhm. Ja. Daher auch, ihr habt es bereits gesagt, die Ruhe im Klangbild, das ist natürlich eine direkte Folge davon. Ja. Wenn ich alle Fremdspannungen, wenn ich alle nicht gewollten Geräusche, Störungen wegnehme, dann ist das Musiksignal, das kommt an die Oberfläche wie sonst halt eben nicht. Ja. Und ja, in seiner Gesamtkonstruktion, ich meine, beim SL-1000 habe ich insgesamt 5 Chassis-Schichten, also sind mehrere Schichten von Aluminium mit BMC miteinander gekoppelt. Resonanzarmut ist einfach ein ganz wesentliches Kriterium bei dem Plattenspieler. Und dann das Gesamtgewicht, das liegt um die 40 Kilo. Ja, ja. Das ist natürlich, das kann man schon auch ein bisschen mit dem Masselaufwerk vergleichen.
Ja, absolut,
ne?
Absolut. Ja, ja. Definitiv. Ja. Ja, ihr habt euch ja quasi von, dem also zur Wiedergeburt 2014 kann man ja sagen, dann relativ zügig zum Vollsortiment entwickelt. Haben wir ja eben schon mal angesprochen, R1000 als Vollverstärker Krönung dann bei euch. Da habt ihr etwas Besonderes, was, glaube ich, so auf dem Markt gar nicht existiert. Ihr habt eine Digitalisierung der Analogeingänge, also eine voll digitalisierte Signalverarbeitung in dem Gerät, halt auch im Speziellen für den Phono-Eingang. Und das ist was wirklich spannend ist.
Das ist in der Tat spannend. Also grundsätzlich, ich glaube, man muss ein bisschen ausholen. Das ist auch wichtig, darüber zu sprechen, dass wir bei allen Verstärkern praktisch, dass wir eine voll digitale Signalverarbeitung haben. Ganz wichtig auch, wir haben kein Class D, also wir kaufen keine Module von Drittanbietern ein. Was wir entwickelt haben in der Abwesenheit von Technics, für einige Jahre, die Ingenieure haben in der Zwischenzeit geforscht und haben eine voll digitale Verstärkung entwickelt, wie sie kein anderer macht, im Prinzip. Ja.
Okay.
Wir nutzen kein Class D, wir haben eine proprietäre digitale Verstärkungsmaschine, die sich Geno Engine nennt. Also Geno Engine, da steckt J drin, also für Jitter. Ja. Und das NO, das steht für Noise Shaping Optimization. Das ist super spannend, ja, was wir damit machen. Voll digital deshalb, ich habe eingangs erwähnt, dass dieses Rediscover Music auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sich der Musikgenuss gewandelt hat in den Jahren.
Ja,
und dass nunmehr fast überwiegend alle Musiksignale, die reinkommen, dass die digitaler Natur sind. Und dann haben sich die Ingenieure gefragt, warum machen wir nicht eine voll digitale Verstärkung? Weil viele Wandlungsprozesse, die bringen uns am Ende nichts. Warum verstärken wir die digitalen Signale, die ohnehin nativ reinkommen, nicht digital? Und so ist die Geno Engine entstanden. Und grundsätzlich sind wir, und da gibt es natürlich auch Lagerkämpfe im HiFi-Bereich. Es wird ja viel geredet über Analog, über Class A, über Röhren, über Class A.
Das ist ja schön an dem Hobby irgendwie, weil natürlich Lagerkämpfe, eingangs, wie du sagst, mit amerikanischer Sound und so, das ist genau das Ding. Aber ist ja nicht schlimm.
Ja, aber ja. Wir wollen einfach rauskehren und es ist nichts Verwerfliches dran an dieser Diskussion, weil ich denke, viele Mütter haben schöne Töchter und jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden.
Genau.
Wir gehen den digitalen Weg und wir gehen ihn ganz bewusst, weil wir sagen, mit dem digitalen Verstärker kann ich viele, viele Probleme lösen, die ich mit dem analogen Verstärker nicht hinkriege. Ja?
Ja.
Das eine ist, bei einem echten digitalen Verstärker ist das Prinzip Verzerrung und Rauschen kein Thema. Bei analogen Verstärker ist es immer so, wenn ich einen Transistor auf Arbeitspunkt bringen will, habe ich automatisch Rauschen drin. Ja? Das habe ich beim digitalen Verstärker nicht. Ja? Ich operiere mit Nullen und Einsen. Ja? Ein Problem, was ich aber mit dem digitalen Verstärker in der Tat habe, und das betrifft alle digitalen Signalgeräte, das ist der sogenannte Jitter, also sogenannte zeitliche Taktungenauigkeiten, wenn ich ein digitales Signal von A nach B schicke. Diesen Jitter kann ich nicht vermeiden. Mhm. Ich muss damit leben, aber ich kann ihm bestmöglich begegnen. Und die Geno Engine, also der Technics Digitalverstärker, alle Technics Verstärker behafteten Produkte haben die Geno Engine drin, in unterschiedlichen Ausbaustufen, haben immer eine sogenannte Jitter-Eliminierung. Das heißt, das Signal wird komplett neu eingelesen, modern reclocked, ja, also neu eingetaktet. Ja.
Ja.
Und wichtig dabei ist natürlich, wie setze ich die eingehenden Frequenzen auf den eigenen Arbeitstakt des Verstärkers um? Da hilft uns die Geno Engine natürlich immens. Ist wichtig zu verstehen, so ein Verstärker arbeitet mit dem internen Arbeitstakt von 1,5 MHz oder 768 kHz. Die Signale, also die Sprachen, die reinkommen, ja, sind aber anderer Natur. Die sind 44.1, die sind 2492, die sind unter Umständen noch 32-Bit. Die muss ich alle in die interne in den internen Arbeitstakt des Verstärkers übersetzen. Ja.
Okay.
Und das ist der größte Kasus Knactus beim Digitalverstärker. Es ist die Erkennung des Taktes des Signals, was reinkommt. Wenn dieses Signal jitterbehaftet ist, dann kommt der Verstärker manchmal aus dem Tritt, er erkennt sie nicht richtig, deswegen muss ich ihm auf die Sprünge helfen. Und wir nutzen das Noise Shaping. Ich sag mal, Noise Shaping ist ein Verfahren, wie es in der Digitaltechnik oft verwendet wird. Es hat viel mit Filterungstechnologien und so weiter zu tun. Das Noise Shaping ist ein Konditionierungstrick. Ich sage immer, das ist ein sexy Trick, um dem Verstärker die Erkennung des eingehenden Signales einfacher zu machen. Indem man nämlich die Fluktuation des Signals um seine Arbeitsfrequenz herum, das ist nämlich genau der Jitter, mal liegt er tiefer, mal liegt er höher, indem ich diese Seitenbänder noch weiter an die Seite drücke, um dem Verstärker zu ermöglichen, das ist genau das Signal meines Eingangssignals. Okay. Es geht also nur darum, ihm das Arbeiten etwas leichter zu machen.
Aber damit einhergeht ja, und da ja wieder dieser Krieg der Welten quasi, dass er eben auch dieses analoge Signal eines Schallplattenspielers eben analogisiert, digitalisiert, digitalisiert. Und aber das eben, genau das führt euch ja auch dazu, dass ihr eben so lustige Sachen machen könnt mit dieser Testschallplatte. Ne? Also dass ihr zum Beispiel ein Crossover erkennt. Also ihr habt die Möglichkeit, ein links-rechts Übersprechen von dieser Nadel zu erkennen. Total abgefahren. Ich meine, das könnt ihr analog theoretisch natürlich auch irgendwie wahrscheinlich basteln, aber ist auf jeden Fall so super hochwertig.
Ja, es geht analog nur eingeschränkt oder gar nicht. Also bestimmte Sachen könnte ich analog so nicht machen. Also grundsätzlich sind im SOR 1000 drei Technologien verbaut. Das eine ist, ich kann 7 verschiedene Egalisierungskurven, die bei der Plattenaufnahme entstehen, emulieren.
Mhm.
Ja? Egal, ob es sich um eine Platte handelt, die nach Columbia-Standard geschnitten ist, nach Decca, nach IEC, nach was auch immer.
Ja.
Also 7 verschiedene Kurven kann ich vorgeben. Die Präzision, mit der diese Kurven emuliert werden, könnte ich analog ganz, ganz schwer nachbilden.
Mhm.
Da ist ein Haufen DSP-Technik im Spiel, das kann ich nur mit einem smarten Verstärker.
Ja, ja.
Braucht entsprechend Rechenpower. Ja. Dann das Zweite, was du, Peter, glaube ich, schon angesprochen hattest, das ist das Herausrechnen des Übersprechens.
Ja.
Ja, über eine Kreuzmatrix, auch die ist komplett digital aufgebaut.
Highlight.
Und beim Einmessen ist das natürlich die coole Sache, der Verstärker kommt mit einer Messplatte.
Ja.
Und diese Messplatte hat diese Messsignale drauf, der Verstärker kennt diese Messsignale und er misst jetzt die tatsächliche Abweichung von dem Sollzustand zu dem Istzustand, was übers Tonabnehmersystem rüberschwappt. Ja? Und kann über diese Kreuzmatrix das Übersprechen von rechts nach links und von links nach rechts umgekehrt super smart herausrechnen. Das geht in der Form nur digital.
Ja? Es ist wirklich, ist auch wirklich einfach. Klingt jetzt hier so ein bisschen nach Raketenwissenschaft, ne? Aber das ist auch. Also für die Ingenieure, die dahinter gesessen haben, mit Sicherheit, aber für uns Anwender ist es in 10 Minuten durch. Ja. Platte aufgelegt, Einmessverfahren drüber laufen lassen, dann habe ich den Filter, den ich erstelle. Das Schöne ist ja, dass du ihn an- und ausschalten kannst. Ja. Und du hast sofort das Ergebnis, wie das mit oder ohne ist.
Und du kannst 3 verschiedene abspeichern.
Und du kannst 3 verschiedene, richtig, genau. Ne? Also für die Jungs, die jetzt wirklich auch noch 3 verschiedene Tonarme oder 3 verschiedene Plattenspieler haben, dann kannst du auch noch, also das finde ich echt grandios. Also da hat wirklich jemand viel Hirnschmalz in so eine Technik reingesetzt und natürlich letztlich auch die Umsetzung, das technisch durchzuziehen.
Und das ist ja ein großer Mehrwert, ne? Also eine Platte hat ja generell, also ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer wissen, aber eine Schallplatte hat einfach mechanisch gesehen ein größeres Übersprechen als ist bei digitalen Signalen. Ich glaube so um die 30 dB und du willst irgendwie 90 dB oder so, also willst wirklich viel ruhigeres Signal von links rechts, also größere Trennung haben, und das kriegt ihr natürlich damit ganz witzig hin. Ja, und daher auch die Räumlichkeit. Unter anderem. Ja, cooles Ding.
Ja, Mensch. Also das war bis jetzt hier mal wirklich eine sehr interessante, lehrreiche Stunde mit dir.
Wenn ihr jetzt noch gerne Musik hört.
Sind wir schon bei der Musik?
Ich glaube, wir sind bei der Musik.
Sind wir schon bei der Musik?
Ja, ja. Highlight.
Highlight. Okay, ja, dann musst du jetzt deinen Song raushauen, den du gerne abends, wenn du zu Hause bist, die Technikskappe abnimmst und dich auf dein Sofa setzt, deine
Freundin
abends und dann sagst, Tausender. Jetzt höre ich Musik.
Die Auswahl dessen, was ich da in meinem Kopf abspiele, die ist so groß, dass ich gar nicht zum Ziel komme. Ich greife jetzt spontan mal in die Kiste. Ich habe tatsächlich bei einer Fahrt zur IFA noch vor der Pandemie habe ich einen Song im Radio gehört, der hat mich so weggeflasht, weil er immens ruhig dahin geflossen ist und eine fast tranceartige Wirkung hatte. Muss man ja aufpassen beim Autofahren. Ne? ich kann euch den Song nicht nennen, ihr werdet ihn natürlich spielen. Ich kann die Band allen empfehlen, die einfach mal nach Feierabend eine schöne Flasche Rotwein aufziehen, sich genüsslich zurücklehnen, Schallplatte auflegen, vielleicht auch nur durch den Server durchbrowsen. Ja, ja. Die Band heißt Cigarettes After Sex, ist eine US-amerikanische Band. Die produzieren entspannt, extrem tiefenentspannte, relaxte Aufnahmen und das ist im Moment so nach dem schönen Gespräch jetzt auch cool. So ein bisschen die Grundstimmung, wo ich so drin bin.
Ja, cool. Ist sehr schön. Ja. Peter.
Ich war am Wochenende irgendwas im Fernsehen geschaut, jetzt frage mich nicht was, und da wurde eingeblendet ein Cover von Boss, Dancing in the Dark. Ich liebe ja Dancing in the Dark sowieso. Ne? Und dann ist von Eddie Berman ist die Version. Eddie Berman kommt in die Shownotes. Ist von einer EP, Blood and Rust. Ganze EP ist cool. Letzte Song von den 6 Songs ist eben Dancing in the Dark. Frauenstimme noch dabei. Absolutes Highlight. Super aufgenommen, macht richtig Bock.
Wenn da noch ein guter Saxophonist dabei ist.
In dem Fall ist, glaube ich, gar keiner dabei. Ja, du kannst nicht alles haben jetzt hier, aber immerhin. Okay.
Es gibt auch Musik jenseits des Saxophons.
Ist frech, aber ist
Dancing in the Dark ohne Saxophon ist okay. Aber gut. Ja, na gut. Ich habe heute Morgen eine längere Vorführung gehabt und da haben wir einen coolen Titel von Jethro Tull gehört. Und zwar jetzt mal nicht Locomotive Breath, sondern Boré heißt der.
Ey, kenne ich.
Super gut. Also der hat mir richtig, richtig gut gefallen, schon ewig nicht mehr gehört. Und du hast am Anfang gesagt, welcher Panflötenspieler ist das? Es war
wahnsinnig gespielt, ne?
Super, ja. Also wirklich hervorragend gespielt. Meine Empfehlung für heute,
cool.
Boré.
Frank, bleibt uns noch eine Sache zu sagen. Ihr habt uns ja dankenswerterweise ein paar Specials von Technics mitgebracht.
Oh ja.
Also an alle Zuhörer da draußen, die ihr einmal, kannst du es vorbereiten?
Ja, ich hole das mal gerade nach vorne.
Also ich würde sagen, die nächsten Kunden, die hier reinkommen und nach einem Technics-Schallplattenspieler oder Technics-Gerät fragen, oder?
Kaufen?
Entschuldigung. das nächste Technics-Gerät kaufen, bekommen eine sehr schicke Tasse.
Technics-Tasse, Kugelschreiber, ein USB-Stick, ist da die Firmenhistorie drauf?
Leider nicht, aber klar, wir wollten natürlich Platz lassen.
Für okay. Ein schönes Technics-Shirt und das Ganze wird eingepackt in eine Tasche von Technics. Also, das ist das große Fanpaket, was du mitgebracht hast. Gibt es 2-mal für
vielen Dank dafür.
Die nächsten Kunden von Technics.
Ich glaube, einer könnte schon weg sein, weil da ist heute ein 1210G angekommen.
Okay, ja. dann.
Oh, das wäre ja was.
Qualität des Shirts ist übrigens exorbitant. Das ist sogenannte Pima-Cotton, also ganz spezielle, weiche, weich gekämmte Baumwolle. Mega angenehm zum Tragen. Also wirklich.
Gut, dann, also da gibt es gar kein T-Shirt mehr. Sagt er jetzt, ne? Am Ende des Podcasts.
Frank, mein Lieber, das hat richtig Spaß gemacht.
Oh ja. Ich glaube, wir müssen das wiederholen.
Ich
weil
glaube, wir Infos. Sehen uns dieses Jahr vielleicht nochmal. Vielleicht nächstes Jahr, wie deine Zeit es zulässt, weil ich habe gehört, es hat noch einiges im Portfolio an Neuigkeiten.
Es kommt im Spätjahr eine kleine Sensation. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber wir ziehen im Bereich Plattenwiedergabe alle Register. Und wir werden ein neues Kapitel in der Kultivierung des Direktantriebs aufmachen.
Krass.
So viel sei schon verraten.
Krass,
es wird wirklich, es wird eine Sensation werden.
Da freuen wir uns jetzt mal drauf und schließen damit leider.
Genau, super.
Leute, da draußen.
Später mehr.
Viel Spaß beim Musik hören.
Vielen Dank.
Wir hören uns nächste Woche.
Jawohl.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.